Wir sind im zweiten Johannesbrief.
Heute Morgen.
Der zweite Johannesbrief hätte mit seinen 13 Versen fast auf eine Postkarte gepasst. Wir werden ihn heute ganz durchmachen. Vieles in diesem Brief ist Wiederholung von dem, was Johannes schon in seinem ersten Brief geschrieben hat. Das werden wir nicht alles nochmal wiederkäuen. Aber wie wisst, die Briefe damals wurden ja nicht auf Postkarten oder auf Briefpapier geschrieben, sondern normalerweise auf Rollen. Und weil es ein bisschen unpraktisch war, das alles aufzurollen, um zu sehen, wer geschrieben hat, war immer der Absender und auch der Adressat ganz vorne geschrieben, zuerst. Und das sehen wir hier ganz am Anfang. Eine sehr interessante Anrede sehen wir hier. Der Älteste der auserwählten Herrin und ihren Kindern, die ich liebe, in der Wahrheit. Sehr interessante Anrede. Also der Absender nennt selber gar nicht seinen Namen, sondern sagt nur der Älteste mit dem bestimmten Artikel. Also wie in der Krimiserie Der Alte. Von mir, so weiß jeder, wer der Alte ist. Oder Bruce Springsteen wird der Boss genannt. Oder vielleicht kennt ihr das aus der Firma auch. Wenn ihr sagt, der Chef oder der Alte, weiß jeder, worum es geht. So ähnlich war das hier. Also jeder wusste, wer der Älteste war. Ganz offensichtlich ein Leiter oder ein alter Mann. Ist beides möglich nach dem Wort hier. Aber der allgemein bekannt war in der Gemeinde Jesu. Und wir wissen natürlich, dass Johannes beides war. Die Tradition nennt uns Johannes, Sohn des Zebedäus, der Schreiber des Evangeliums und der anderen Briefe als Autor. Und er war natürlich beides. Er war sowohl ein Apostel, der letzte lebende Apostel, und er war auch ein alter Mann, wahrscheinlich so knapp um die 100 Jahre. Irgendwann zwischen Mitte 90 und 100 zu dieser Zeit. Was interessant ist, der Empfänger dieses Briefes ist genauso obskur wie der Absender. Schreibt der auserwählten Herrin und ihren Kindern. Es gibt zwei Theorien, wer das war. Das eine ist, dass es eine bekannte, vornehme Frau war, in der Gemeinde und ihre Familie. Und eine zweite Theorie war, dass diese Frau praktisch ein Bild ist für eine Gemeinde, dass eine Gemeinde hier angesprochen wird und ihre Kinder, die Gläubigen, die Mitglieder dieser Gemeinde gewesen wären. Wisst ihr, die Gemeinde ist immer weiblich im Neuen Testament, die Braut Christi. Und es gibt verschiedene Gründe, warum Leute das glauben, weil hier in diesem Brief werden wir sehen, immer so ein Wechsel zwischen dein und euch, also zwischen der Anrede im Plural und der Anrede im Singular. Vers 5 sagt, ich bitte dich, dass wir einander lieben. Das passt vielleicht auch besser auf eine Gemeinde, als dass der Apostel Johannes das einer einzelnen Frau schreibt. Er nennt überhaupt keine Individuen in diesem Brief, so wie es im dritten Johannesbrief ist, wo er dann wirklich konkrete Namen nennt. Und dann zu guter Letzt haben wir den Gruß am Schluss, wo er sagt, es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Also auch da haben wir wieder eine Schwester und nicht die Schwester persönlich grüßt, sondern die Kinder der Schwester. Also da ist die Vermutung, dass es vielleicht eine Schwestergemeinde ist, wahrscheinlich die Gemeinde in Ephesus, in der Johannes gedient hat und dass dieser Brief praktisch an irgendeine andere Gemeinde in dieser Gegend geht. Könnt ihr euch aussuchen, welche Meinung euch besser gefällt. Ich glaube, wir müssen da nicht dogmatisch sein an dem Punkt, man kann das nicht sicher sagen. Das Thema von dem Brief ist eigentlich, wie gehen wir mit Irrlehrern um? Wenn ich dem eine Überschrift geben müsste, würde ich sagen, nehmt keine Irrlehrer auf. Auch eine gute Ausgewogenheit, guter Kontrast zum dritten Johannesbrief. Dritter Johannesbrief ist eine Ermutigung, gastfreundlich zu sein, guten Lehrern gegenüber. Also wir haben immer so eine wunderbare Ausgewogenheit in der Heiligen Schrift. Lass uns diesen ersten Absatz lesen, die ersten drei Verse, und seht dabei, ob euch irgendwelche Worte ins Auge fallen. Der Älteste der auserwählten Herrin und ihren Kindern, die ich liebe, in der Wahrheit. Und nicht ich allein, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben. Um der Wahrheit willen, also das war jetzt die Klammerbemerkung, jetzt schreibt er weiter, ich liebe ich in der Wahrheit, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Wahrheit ist was Wichtiges, Wahrheit ist was Ewiges. Mit uns wird sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Gibt es irgendein Wort, was hier oft wiederholt wird, was euch ins Auge sticht? Genau, das Wort Wahrheit. Erstmal kommt hier, mal zählen, 1, 2, 3 Mal vor in 3 Versen. Wahrheit. Wahrheit ist wichtig. Wahrheit ist ewig, besonders die Wahrheit über Gott, wer Gott ist und die Wahrheit, wie wir in Beziehung mit Gott kommen. Was würden wir Christen antworten auf die Frage, was ist Wahrheit? Jesus oder Gott. Gott ist Wahrheit. Jesus ist Wahrheit. Jesus ist Gott. Er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das heißt, wenn du Jesus verpasst, wenn du die Wahrheit über Jesus verpasst, dann verpasst du Gott. Also das ist super zentral. Und es ist wichtig, dass wir diese Wahrheit kennen und sie annehmen und dass wir in dieser Wahrheit bleiben und dass diese Wahrheit in uns bleibt. In Johannes 8 hat Jesus zu den Juden gesagt, ich habe euch die Wahrheit gesagt, die ich von Gott gehört habe. Also Jesus ist die Wahrheit in Person und er ist auch die perfekte Offenbarung Gottes des Vaters und er hat uns die Wahrheit über Gott offenbart und über das Leben mit Gott. In Vers 4 schreibt Johannes weiter, ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern einige gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Und im dritten Johannesbrief, im Vers 4, wird Johannes schreiben, eine größere Freude habe ich nicht, als die, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Spricht er von seinen geistlichen Kindern natürlich. Aber ich denke, wir Eltern könnten das auch sagen. Es gibt keine größere Freude, als dass unsere Kinder mit Jesus leben und in der Wahrheit leben. Sie die Wahrheit festhalten und die Wahrheit ausleben. Also Wahrheit ist wichtig. Ist euch noch ein zweites Wort aufgefallen? Liebe. Genau, das Wort Liebe kommt auch 2 Mal vor. Auch in Versen 5 und in Versen 6 wird er wieder von Liebe sprechen. Und das gehört zusammen. Liebe gehört zusammen mit der Wahrheit. Johannes sagt, ich liebe die auserwählte Herrin und ihre Kinder in der Wahrheit, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt. Mit uns wird sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Also Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Das sind 2 Seiten von einer Medaille. Die wollen wir nicht trennen. Und die meisten von uns, die tendieren so entweder eher zu der einen Seite oder eher zu der anderen. Und ich würde sagen, wir könnten auf beiden Seiten versagen. Manche stehen auf Wahrheit und Klarheit und Reinheit und die sagen dir es, wie sie es. So ist es, das ist die Wahrheit. Aber sie könnten manchmal ein bisschen mehr Liebe gebrauchen. Das erinnert mich an eine Situation, die ich nie vergessen werde, so eine Lektion in meinem Leben. Da war ich auf der ersten Evangelisation meines Lebens. Also ich habe mich frisch bekehrt, ich war so richtig feurig und ich war zum ersten Mal in Wien auf einer Evangelisation mit, einer Straßenevangelisation. Und da hatte ich ein Gespräch mit einer Frau, die ja irgendwie so ein bisschen langsam war, vielleicht geistlich auch ein bisschen herausgefordert, sage ich mal. Und ich wollte ja unbedingt Jesus nahe bringen und die hat da so ihre Einwände gehabt und ich wollte sie unbedingt überzeugen. Und wir hatten da so ja mehr ein Streitgespräch als sonst was. Und also ich habe da alle meine Argumente an die Frau gebracht und meiner Meinung nach habe ich das klar gewonnen, diese Diskussion. Aber da war in unserem Evangelisationsteam dann auch ein Bruder, der saß im Rollstuhl und nachdem die Frau wieder gegangen war, hat er mich angesehen und hat gesagt, ich habe mich bekehrt, weil Christen mich geliebt haben. Das hat gesessen. Die Lektion werde ich nicht vergessen. Epheser 4 sagt uns, lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Das ist auch wichtig. Ihr wisst ja, der Inhalt einer Botschaft ist nur ein Teil der Botschaft. Wie du sagst, was du sagst, ist der andere Teil und ist mindestens genauso wichtig. Die Wahrheit will gelebt werden. Wenn du die Wahrheit von Gott, die Wahrheit über Gott lieblos sagst, dann sagst du eigentlich nicht die ganze Wahrheit, weil dann repräsentierst du Gott falsch und Gott ist Liebe. Und so müssen wir vorsichtig sein, wenn wir Wahrheit reden und das ist manchmal dran, Klartext zu reden auch, aber immer mit Liebe, immer mit Gottes Herz. Also auf der einen Seite gibt es die, die sind für Klarheit und Wahrheit und ich sage, wie es ist. Können vielleicht manchmal ein bisschen mehr Liebe gebrauchen, aber dann gibt's auf der anderen Seite die anderen, das sind so, die so super nett sind und immer lieb und auch sehr harmoniebedürftig. Am wichtigsten ist, dass wir uns alle lieb haben. Liebe, Freude, Friede, Eierkuchen. Und die sind aber manchmal bereit, dafür auch über Probleme oder Konflikte oder Sünden ihr Lernen hinwegzusehen. Manchmal auch Konflikten aus dem Weg zu gehen, die nötig wären, ausgetragen zu werden. Also die könnten vielleicht ein bisschen mehr Wahrheit gebrauchen. Liebe ohne Wahrheit ist eigentlich nicht wirklich Liebe. Also es gehört zusammen. Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Wahrheit ohne Liebe kann sehr leicht zu kalter Gesetzlichkeit führen. Auf der anderen Seite, Liebe ohne Wahrheit ist eigentlich Menschenfurcht. Das führt zu Liberalismus, zu Relativismus. Und es ist eigentlich nicht liebevoll. Es ist nicht liebevoll, jemanden anderen eine Lüge glauben zu lassen. Oder zuzusehen, wie jemand anderer auf dem falschen Weg ist. Und ihn nicht zurechtzuweisen. Auf dem Weg, der ihm wehtut, der ihn zerstört. Und Johannes hat uns am Ende vom ersten Johannesbrief geschrieben, hütet euch vor Götzen. Und ihr wisst, der Lohn der Sünde, die Konsequenz von Sünde ist der Tod, ist immer Zerstörung. Tod in unseren Beziehungen, in der Beziehung zu Gott, in unserem Leben, Gesundheit, all diese Dinge. Das heißt, wenn du da um der Harmonie willen einfach zusiehst und keine Wahrheit reinbringst, keine Klarheit in so eine Situation, dann ist es auch nicht liebevoll. Was wahre Freunde auszeichnet, ist, dass sie gewillt sind, dir die Wahrheit zu sagen. Selbst wenn es dir nicht schmeckt. Manchmal auf die Gefahr hin, dass sie sich unbeliebt machen. Aber wahre Freunde, ein wahrer Freund wird dir sagen, dass du das Hosentürtel offen hast, zum Beispiel. Wird nicht zusehen, wie du da rumläufst und nichts sagen. Oder ein wahrer Freund oder Freundin, ihr Mädels, wird auf die Frage sagen, macht mich das Kleid dick, wird sagen, ah, in dem anderen Kleid siehst du schlanker aus. Und auch wenn deine Einstellung nicht so gut ist, wird ein wahrer Freund dich vielleicht darauf ansprechen. Oder wenn du irgendwie auf einem schlechten Weg unterwegs bist geistig, wird er hoffentlich sagen, hey du, ich mache mir Sorgen um dich. Wie geht's dir denn? Das sieht hier nicht wirklich so gut aus. Kann ich dir helfen? Also wir brauchen Ausgewogenheit. Habe ich auch schon gesagt heute, dass Wahrheit und Liebe zusammengehören? Okay, es gehört zusammen. Und so behandelt uns Gott auch. Seht ihr im Vers 3. Mit uns wird sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters. Also Gott gibt uns all diese Dinge. Er ist so liebevoll, er ist so gut, er gibt uns Gnade. Was ist Gnade? Gnade ist unverdiente Gunst. Das heißt, du kriegst was, was du nicht verdient hast. Was ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist, du bekommst was nicht, was du eigentlich verdient hättest. Also eine Konsequenz, eine Strafe, die du verdient hattest, und Barmherzigkeit gibt er dir nicht. Also zum Beispiel, ich gebe dir eine Ohrfeige, Gerechtigkeit wäre, du gibst mir eine zurück, Barmherzigkeit wäre, du gibst mir keine zurück, und Gnade wäre, du ladest mich auf ein Eis ein zum Beispiel. Du gibst mir was, was ich nicht verdient habe. Und so behandelt uns Gott. In Jesus beschenkt uns Gott mit ewigem Leben, mit Gemeinschaft. Wir bekommen was, was wir nicht verdient haben, was wir uns nicht verdienen können. Jesus hat unseren Platz eingenommen auf unserem Kreuz. Jesus hat unsere Schuld auf sich genommen, damit wir es nicht selber tragen müssen. Und wenn wir es annehmen für uns, dass Jesus das für uns persönlich getan hat, dann werden unsere Schulden auf Jesus überwiesen und wir können wirklich frei sein. Und Gott, der Vater, behandelt uns so, als hätten wir Jesu Leben gelebt, ein sündenloses, perfektes Leben, weil er Jesus am Kreuz so behandelt hat, als hätte er unser Leben gelebt. Und das ist einzigartig im Christentum. Alle anderen Religionen sind Selbsterlösungsreligionen. Da wird gesagt, du musst das, das, das und das tun, wenn du Vergebung haben willst oder wenn du Gemeinschaft mit Gott erfahren willst, wenn du in den Himmel kommen willst. Nur Jesus sagt dir, schau mal, ich habe für dich getan, was du nicht tun kannst und ich biete es dir als Geschenk an. Du musst es nur annehmen, du darfst aus Gnade leben mit Gott. Nicht auf der Grundlage von dem, was du getan hast oder nicht getan hast, sondern auf Grundlage von dem, was Jesus für dich getan hat. Und du darfst erwarten in Jesus, dass Gott dich annimmt und dass Gott dich segnet und dass Gott dich beschenkt. Er schenkt dir Gnade und Barmherzigkeit. Und das Resultat davon, wenn wir Gnade und Barmherzigkeit von Gott erfahren, ist, dass wir Frieden mit Gott haben erstmal und dann können wir auch den Frieden von Gott erfahren. Seht ihr, wenn unser Heil von uns selbst abhängig ist, dann ist es immer stressig, dann ist es Gesetzlichkeit, dann werden wir nie wirklich Frieden haben, weil wenn ich irgendwo einen kleinen Mist baue, dann ist das alles wieder kaputt. Aber wenn ich aus Gnade leben darf, dann kann ich Frieden erfahren. Und es ist interessant, immer wenn diese Dinge wie Gnade und Barmherzigkeit und Friede aufgeführt werden in der Bibel, steht Friede immer am Ende. Ich glaube, Friede ist eine Konsequenz von Leben aus Gottes Gnade. Also Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, aber dann lesen wir am Ende hier auch, Gott ist all diese Dinge, aber in Wahrheit und Liebe. Beides. Gott sagt uns die Wahrheit. Erste Botschaft, die Jesus gepredigt hat, war, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und wir haben letztes Mal drüber gesprochen, wie der himmlische Vater seine Kinder züchtigt auch und zurechtweist. Also Gott spricht Wahrheit, aber in Liebe. Und auch wir sollen das reflektieren. Wir sollen Gott reflektieren in Wahrheit und in Liebe. Also ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern einige gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln. Und dann sagt er weiter im Vers 5, und nun bitte ich dich, Herrin, nicht als schriebe ich dir neues Gebot, sondern das, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Betont die Liebe. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Eine größere Freude habe ich nicht als die, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Aber es ist wichtig, dass wir einander lieben. Beides. Und was ist Liebe? Schmetterlinge im Bauch. Irgendwie so ein warmes Gefühl, das mich überkommt. Nee, Vers 5 oder Vers 6. Dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Liebe hat einen Inhalt, nämlich die Wahrheit wieder. Gottes Gebote, Gottes Verbote sind in Wort gegossene Liebe. Gott sagt uns das, was er uns sagt, weil er uns lieb hat, weil er uns beschützen will. Und weil er uns lieb hat, sagt er uns auch die Wahrheit. Auch über uns selbst. Auch die Dinge, die uns vielleicht schmerzen oder nicht so gefallen, wenn er über unsere Gefallenheit redet. Unsere Verlorenheit. Aber er tut es nur, um uns zu sich zu ziehen, damit wir sehen, dass wir ihn brauchen. Und Liebe ist was Praktisches. Und deswegen gibt Gott uns seine Gebote. Ich glaube, der Kirchvater Augustinus hat mal gesagt, Liebe und dann tu, was immer du willst. Also wenn du in der Liebe lebst, wenn du ein geistgeleitetes Leben lebst, brauchst du überhaupt keine Gebote. Dann wirst du Gottes Willen tun. Aber weil wir das öfter mal nicht ganz so gut hinkriegen und damit wir die Dinge nicht so manipulieren, unser Gewissen irgendwie manipulieren und die Dinge selbst zurechtrücken, hat Gott uns auch schwarz auf weiß seine Gebote gegeben. Das ist unser Maßstab. So sieht ein liebevolles Leben aus. Also daran können wir messen, ob wir in der Liebe Gottes leben oder nicht. Aber auch hier sehen wir sehen das bei Gott, Wahrheit und Liebe gehören zusammen und wir sehen es auch hier in dem Leben von Gottes Nachfolger, Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Und wir brauchen auch Weisheit, wann wir die eine Seite der Medaille mehr betonen und wann wir die andere Seite der Medaille mehr betonen. Ihr wisst, Jesus ist ein Löwe und Jesus ist ein Lamm. Sind Bilder, bitte. Stellt euch das jetzt nicht so vor, dass Jesus mal und dann mäh oder bäh. Aber Jesus ist ein Lamm, das Lamm Gottes. Er hat sich aufgeopfert aus Liebe für uns. Und in Jesaja lesen wir, er war stumm. Er war still vor seinen Schlechtern. Auf der anderen Seite sehen wir ihn auch als Löwen. Zum Beispiel, als er die Händler rausgeworfen hat aus dem Tempel. Gesagt, das ist das Haus meines Vaters. Diese Händler haben die Menschen von Gott abgehalten. Also beides, Stärke und Opfer, Sanftheit. Wir sehen das auch im Leben von Paulus. Paulus sagt, ich bin den Heiden ein Heide und den Juden ein Jude. Paulus war sehr flexibel und anpassungsfähig und entgegenkommend und konnte sich selbst hinten anstellen, war aufopfernd, war wie ein Lamm. Aber dann eine andere Situation, als der Apostel Petrus nach Antiochien kam, in die Gemeinde dort, und vor den gesetzlichen Judenchristen, die aus Jerusalem auf Besuch waren, geheuchelt hat und nimmer mit den Heidenchristen zusammen gegessen hat, da ist der Paulus ihm ins Angesicht entgegengestanden und hat ihn zurechtgewiesen vor allen. Da ist der Paulus zu einem Löwen geworden. Da ging es um die Wahrheit, da hat er um die Freiheit in Christus gekämpft. Und es gibt Dinge, die sind es wert, dass wir für sie kämpfen. Und dasselbe sagt Gott uns. 1. Petrus 4, Vers 8 zum Beispiel, da steht, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Also ich kann in Liebe über ganz viele kleine Sünden gegen mich im alltäglichen Leben hinwegsehen. Keine Ahnung, wenn meine Frau mal müde ist und gereizt reagiert. Kann ich drüber hinwegsehen, muss ich nicht konfrontieren. Oder wenn der Kollege mal schlecht drauf ist und irgendwas sagt. Liebe kann viele Sünden zudecken. 1. Petrus 5, Vers 5, da schreibt er, Petrus, umkleidet euch alle mit Demut im Umgang miteinander. Also in Liebe zudecken, Schwächen, Fehler, Sünden zudecken, demütig sein. Aber dann auf der anderen Seite, im 1. Timotheus 5, Vers 20, schreibt der Apostel Paulus, oder Gott, sollte ich sagen, durch den Apostel Paulus an Timotheus, die Ältesten, die Sündigen, weise vor allen zurecht, damit auch die übrigen Furcht haben. Oder Titus 1, Vers 13, da schreibt Paulus an Titus, dass er die Menschen auf Kreta, zu denen er gesandt war, streng zurechtweisen soll, damit sie im Glauben gesund seien. Also da gibt es auch einen Punkt, die Wahrheit zu sagen und konsequent zu sein und manchmal sogar streng zu sein. Und wir brauchen Weisheit vom Heiligen Geist, wann was dran ist. Zudecken oder aufdecken und konfrontieren. Ein Lamm sein, ein Löwe sein. Tipp dazu, normalerweise, wenn um das geistliche Wohl von anderen geht, dann ist es dran, dass wir stark sind und dass wir mutig sind. Und wenn es um unseren gekränkten Stolz geht, wenn es um unser Ego geht, dann können wir ruhig sanft sein und zudeckend sein und demütig sein und vergebend sein. Zurück zum Kontext dieses Briefes. Umgang mit falschen Lehrern. Was ist da dran? Wie sieht Liebe in Wahrheit oder Wahrheit in Liebe aus in dieser Situation? Die Gemeinden damals hatten noch nicht die Bibel, die waren noch nicht so glücklich wie wir, dass wir Gottes Wort hier schwarz auf weiß schön zusammengefasst haben. Die hatten vielleicht Teile davon. Die hatten eine örtliche Leiterschaft, jede Ortsgemeinde hatte Leiter, Älteste. Aber dann gab es auch reisende Apostel und Propheten und Lehrer. Und die waren auf Gastfreundschaft angewiesen, wirklich. Es gab nicht Hotels damals, so wie im heutigen Sinn. Diese öffentlichen Lokalitäten waren eher anrüchig, das war nichts für einen Christen, dort abzuhängen. Und in Johannes, im dritten Johannesbrief sagt Johannes, wir sollen, oder die Christen damals, an die es geschrieben wurde, sie sollen so reisende Lehrer und Propheten aufnehmen und gastfreundlich sein. Okay, aber was sollen wir jetzt tun mit diesen Lehrern, die nicht so ganz koscher sind, die ihr Lehrer sind, die so, selbe Hintergrund wie im ersten Johannesbrief, die so esoterisch angehaucht waren, die mit ihren gnostischen Lehren dahergekommen sind. Und ihr kennt die zwei Strömungen schon. Also entweder haben sie gesagt, Jesus ist nicht wirklich Gott, weil sie gesagt haben, Materie, das ist böse und Geist kann sich da nicht vermischen. Also entweder war Jesus nur ein Mensch oder sie haben gesagt, Jesus wurde oder Jesus war nicht Gott. Also entweder war nur ein Gott, praktisch so ein Phantom, er hat nur scheinbar einen Leib gehabt, oder Jesus war nur ein Mensch. Und so diese esoterische Vorstellung, bei der Taufe Jesus ist das Geistwesen Christus über ihn gekommen und dann, bevor er gekreuzigt wurde, der Mensch Jesus hat ihn dieses Geistwesen Christus wieder verlassen. Also gute esoterische Lehre hört man heute noch. Ich glaube, die Mormonen haben ähnliches Denken auch. Also was soll man mit Leuten, mit solchen Lehrern machen, die daherkommen, mit solchen komischen Lehren über Jesus? Was soll man machen? Soll man ihnen die Liebe Jesu zeigen? Soll man gastfreundlich sein, sie einladen, versuchen sie zu gewinnen? Oder was ist da dran in der Situation? Sollen wir ihnen entgegenstehen? Lass uns lesen im Vers 7. Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen, also nicht die Menschwerdung Jesu bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Also hier sind die Fakten über diese Lehrer. Erstens, sie sind bewusste Verführer. Sie treten als Apostel Jesu oder als wahre Lehrer Christen auf, als Propheten. Und wir sehen, sie haben eine missionarische Agenda hier. Sie haben einen missionarischen Eifer. Wollen ihre falschen Lehren an den Mann bringen. Also es geht hier nicht irgendwie um ein bisschen verwirrte Geschwister, die so im Hauskreis sitzen und ein bisschen komische Ansichten haben und eher mehr Fragen als Antworten. Darum geht es ja nicht. Das sind falsche Lehrer, die bewusst in die Gemeinde reinkommen, um ihr Lernen zu verbreiten. Zweitens, lasst uns sehen hier, dass es ums Eingemachte geht. Um das Zentrum des Glaubens. Die falschen Lehren, die sie gebracht haben, haben wirklich mit einer Neudefinition von Jesus zu tun gehabt, von dem, wer er ist. Sie haben die Menschwerdung Jesu verleugnet. Und das ist auch wichtig zu unterscheiden. Es gibt Fundamente unseres Glaubens, die absolut wichtig sind. Ohne das zu glauben, bist du kein Christ. Also, wer Gott ist, wer Jesus ist, dass Jesus vollkommen Gott ist, dass er vollkommen Mensch ist, dass er Gott ist, der Mensch geworden ist, die Jungfrauengeburt geboren durch die Jungfrau Maria, das, was er am Kreuz für uns getan hat, dass das uns mit dem Vater versöhnt. All diese Dinge, dass das Wort Gottes wirklich das Wort Gottes ist, all diese Dinge, das sind Fundamente unseres Glaubens. Wenn du irgendetwas von dem weglässt und sagst, ah, ich bin mir nicht sicher, ob Jesus Gott ist oder ob Jesus der einzige Weg ist, dann bist du kein Christ, okay? Das sind wesentliche Fundamente unseres Glaubens. Und dann gibt es aber Randbereiche unseres Glaubens. Also zum Beispiel, manche Christen glauben, dass Frauen in der Gemeinde ein Kopftuch tragen sollen. Wir gehören nicht dazu, aber manche glauben das. Das wäre so ein Randbereich. Oder wie soll Leiterschaft genau aussehen? Ein Pastor in der Gemeinde oder eine Gruppe von Ältesten? Oder wie kommen wir zu Ältesten? Sollen die gewählt werden von allen oder eingesetzt werden von der bestehenden Leiterschaft? Da gibt es Unterschiede im Leib Christi. Aber du kannst trotzdem ein Christ sein und in die Gemeinde gehen oder in die andere Gemeinde gehen. Oder Christen haben unterschiedliche Auslegungen, wie die genauen Details aussehen werden, wenn Jesus wiederkommt. Die einen glauben, dass wir vorher entrückt werden und die anderen glauben, dass die Gemeinde durch eine Trübsalzeit durchgehen muss. Einfach so Details, wo ich sagen würde, diese Fundamente, diese wesentlichen Dinge sind in der Bibel auch so klar offenbart, dass es jeder ganz klar verstehen kann. Und dann gibt es ein paar schwierige Stellen, die legen die einen so aus und die anderen so und das ist nicht ganz so klar und nicht ganz so einfach. Aber das sind auch nicht Dinge, die wirklich unser Christsein, unser Gerettetsein berühren. Das, was die Irrlehrer gebracht haben, da ging es ums Wesentliche. Da ging es um die Person Jesus selbst und da können wir keinen Spaß verstehen. Da gibt es keine Diskussion, wer Jesus ist. Viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Hier ist der Verführer und der Antichrist am Werk. Und das wäre übrigens auch so ein Graubereich, wer der Antichrist genau ist. Da haben Christen auch unterschiedliche Meinungen. Würde ich auch eher dem Randbereich zuordnen. Drittens schreibt er hier weiter, seht auf euch selbst im Vers 8, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfängt. Wir wollen alle hören, einmal, wenn wir in die Ewigkeit gehen und vor Jesus stehen: gut gemacht, du guter und du treuer Knecht. Aber diese Lehren, die diese Irrlehrer gebracht haben, die waren gefährlich. Die haben Menschen um ihren geistlichen Lohn gebracht. Die haben geistlich geschadet. Die haben den anderen Jesus gepredigt. Also ein Beispiel für heute: die Zeugen Jehovas oder die Mormonen oder die Moslems predigen einen anderen Jesus als den biblischen Jesus. Ich hoffe, das ist euch bewusst. Die verwenden teilweise ähnliche Worte. Die reden von Jesus und Gnade und so weiter. Aber wenn ein Zeuge Jehova von Gnade redet, meint er, du bekommst eine Gelegenheit, Wachturm, Zeitschriften an den Mann zu bringen und dir damit das Himmelreich zu verdienen. Okay, das ist nicht Gnade, wie wir es verstehen. Und Jesus ist der Bruder von Luzifer. Und bei den Mormonen ist Jesus nicht der Gott, sondern ein Gott von vielen, so wie wir auch. Also, Problem ist, diese falschen Jesuse, die können dich nicht retten. Nur der biblische Jesus kann dich retten. Also da geht es ganz krass ums Eingemachte. Wenn jemand mit der Person Jesu hier herumspielt, das können wir nicht stehen lassen. Anderes Beispiel für eine wichtige Lehre, wo es wert ist zu kämpfen, ist jüdische Gesetzlichkeit. Galaterbrief wurde dagegen geschrieben. Paulus hat diesen oder über diese gesetzlichen Lehrer geschrieben, dass sie ein anderes Evangelium predigen, also einen anderen Weg, um gerettet zu werden. Die haben im Wesentlichen gelehrt, du musst dich beschneiden lassen und ein Jude werden und das Gesetz halten, wenn du gerettet werden willst. Also nicht Jesus allein, sondern Jesus und noch irgendwas anderes. Das wäre auch sowas, wo wir sagen müssen, das geht gar nicht. Jesu, Erlösungswerk, irgendwas hinzuzufügen. Und gerade diese Gesetzlichkeit macht Menschen kaputt. Bringt Menschen dazu, dass sie ihr Vertrauen auf sich selbst statt auf Jesus setzen. Und solche Menschen brennen aus. Ich würde auch das Wohlstandsevangelium als so ein anderes Evangelium sehen, wo Lehrer predigen, Jesus ist gekommen, um uns reich zu machen. Und dafür ist Jesus gestorben, dass wir alle Millionäre sein können und dass wir alle immer gesund sein können und was immer wir beanspruchen, dass wir das erhalten, ist eine Irrlehre und auch das macht Menschen kaputt. Christen, die erwarten, hey, ich schicke doch mein Geld an Kenneth Copeland oder wie immer die heißen und ich erwarte mir einen Segen, dass Gott mich reich macht und es passiert aber nicht. Aber vielleicht hat Gott mich vergessen oder vielleicht ist Gott ein Lügner. Und Menschen werden kaputt gemacht. Das ist ein falsches Evangelium. Jesus ist gekommen, um uns geistlich reich zu machen, um uns zu versöhnen mit dem Vater, um uns ewiges Leben zu bringen. Oder wenn Menschen die Wiederkunft Jesu verleugnen, dass es eine Auferstehung geben wird, ist auch was Wesentliches. Oder dass es ein Gericht geben wird oder dass es eine Ewigkeit geben wird. Das sind wichtige, essentielle Lehren. Die haben Auswirkungen auf unser Leben. Das sind gefährliche Lehren, wenn das verleugnet wird. Da müssen wir stehen, dagegen müssen wir kämpfen, das müssen wir beim Namen nennen. Da kommt es auf die Wahrheit drauf an. Auf der anderen Seite Lehren oder so Unterschiede in dem, was Christen glauben, die nicht so wesentlich sind oder was nicht so ins Eingemachte geht, wo wir eher Barmherzigkeit brauchen. Zum Beispiel habe ich schon gesagt, wenn es um Details über die Wiederkunft Jesu geht, zum Beispiel unsere Eschatologie. Also alle Christen glauben, dass Jesus wiederkommen wird, dass wir auferstehen werden, dass es eine Entrückung geben wird von denen, die am Leben sein werden, wenn Jesus wiederkommt, dass es ein Gericht geben wird, dass es eine Ewigkeit geben wird, entweder bei Gott oder getrennt von Gott. Das glauben alle Christen, das ist wesentlich. Aber dann, wisst ihr, haben Christen unterschiedliche Ansichten. Wenn wir in die Offenbarung kommen, bald werden wir uns da näher drüber unterhalten. Und über diese Details haben Christen immer schon unterschiedliche Ansichten gehabt. Zum Beispiel, ob es ein wörtliches, tausendjähriges Reich auf dieser Erde geben wird, nachdem Jesus wiederkommt, oder ob das bildlich ist für die Zeit der Gnade, die Zeit der Gemeinde. Für mich persönlich macht es nicht so einen Riesenunterschied, wenn Jesus kommt, ob ich erstmal wieder mit ihm zurückkomme auf eine Erde, wo ich mit ihm herrschen werde, oder ob ich direkt in den Himmel gehe und da mit ihm herrschen werde. Das macht für mich praktisch, im praktischen Leben nicht wirklich einen Riesenunterschied. Hey, Jesus wird kommen, lasst uns bereit sein für sein Kommen, lasst uns bereit sein für die Ewigkeit. Und wie das genau sein wird, da muss ich persönlich nicht dogmatisch sein und da würde ich mich auch nie streiten oder spalten mit einem Bruder oder einer Schwester. Oder anderes Beispiel, Christen haben unterschiedliche Meinungen, ob die Gabe der Zungenrede für heute ist oder nicht. Okay, wenn sie denken nicht, werden sie vielleicht einen Segen versäumen, aber ich glaube nicht, dass es einen Riesenunterschied in der Ewigkeit machen wird, dass sie die Ewigkeit vermissen werden. Oder Glaubensunterschiede über das genaue Abendmahlverständnis. Christen haben unterschiedliche Ansichten über das genaue Abendmahlverständnis oder Taufverständnis. Ob du durch Untertauchen getauft wurdest oder durch Besprengen. Ich glaube nicht, dass es in der Ewigkeit einen Riesenunterschied machen wird. Gott sieht dein Herz. Oder ob Frauen Kopftücher tragen oder nicht. Oder ob wir Gott mit Schlagzeug anbeten oder nicht. Oder ob wir Fahnen schwingen oder nicht. Hey, wenn du dem Herrn treu nachfolgst, mit oder ohne Kopftuch und mit oder ohne Fahne, es wird keinen großen Unterschied machen in der Ewigkeit. Gott sieht auf das Herz. Der Punkt ist, in den wichtigen Lehren brauchen wir Einheit und Klarheit, da müssen wir aufstehen dafür. Und in diesen theologischen Graubereichen, in den Randbereichen, da brauchen wir vor allem Barmherzigkeit und Liebe füreinander. Also wir müssen unterscheiden zwischen dem Wesentlichen und dem nicht so Wesentlichen. Und eine Art, wie wir unterscheiden können, ist, dass wir uns einfach die Frage stellen, was ist die Auswirkung einer Lehre? Wie wird sich das auswirken, vor allem im Licht der Ewigkeit, auf das Leben eines Menschen? Vierter Punkt, wir können uns auch die Quelle von einer Lehre ansehen. Vers 9. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Also es ist ja wesentlich. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Jesus hat uns gesagt, wer den Sohn nicht hat, hat auch den Vater nicht. Und wer den Vater hat, der hat den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Also, wenn jemand weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, die Lehre, die Jesus uns gelehrt hat, ganz besonders auch die Lehre über Jesus, wer Jesus ist. Wenn jemand kommt und einen anderen Jesus predigt, einen Jesus, der nicht Gott ist oder der nicht Mensch geworden ist oder der nicht der einzige Weg zu Gott ist, dann ist es ein Irrlehrer. Und das ist sehr wesentlich, weil wer Jesus nicht hat, der hat auch den Vater nicht. Und an das, was Jesus uns gelehrt hat, die Lehre der Apostel, die wir hier in der Bibel haben. Ich habe euch das schon öfter erzählt, ich habe einen Freund in Amerika, der hat diesen Spruch, if you can read it, then heed it, if you can't read it, you don't need it. Also, wenn du es lesen kannst hier, dann halt dich dran, wenn du es nicht lesen kannst, dann brauchst du es nicht. Und das ist ein guter Spruch. Das ist das Wesentliche, was wir in Gottes Wort haben. Was drüber hinausgeht, brauchen wir nicht wirklich. Wenn irgendjemand daherkommt und dir irgendeine Lehre erzählt, die er nicht aus Gottes Wort herleiten kann, dann schmeiß die Lehre weg, dann brauchst du das nicht. Wenn irgendjemand kommt und sagt, ja, wir haben hier die Bibel, aber dann haben wir da noch so ein Buch, das der Engel Mormon den Joseph Smith gegeben hat. Oder ja, wir haben hier die Bibel und dann haben wir aber noch diese Literatur von der Wachturmgesellschaft, unserem Propheten hier. Oder wir haben die Bibel und irgendwelche Sonderoffenbarungen von dem Pfarrer so und so oder irgendwelche Marienoffenbarungen an irgendwelche Seher. Dann weise das ab. Wir brauchen nicht die Bibel und noch irgendwas anderes. Wenn du es nicht lesen kannst, dann brauche ich es nicht. Okay? Dann fahrst du gut, ganz einfach. Die frühe Kirche hat eigentlich einen sehr strengen Maßstab an diese reisenden Lehrer angelegt. Ich lese euch mal einen Auszug vor aus der ältesten Kirchenordnung, die wir heute noch überliefert haben. Didache wird die genannt, wurde eigentlich ungefähr zur selben Zeit geschrieben, als Johannes seine Briefe hier geschrieben hat. Und im Kapitel 11 dieser Kirchenordnung geht es um die Pflicht der Gastfreundschaft gegenüber Lehrern und Propheten. Und da wird Folgendes geschrieben. Erstens, wer also zu euch kommt und euch all das Obige lehrt, den nehmt auf. Also da ging es um die wesentlichen Lehren des Glaubens. Zweitens, wenn ihr aber selbst ein verkehrter Lehrer euch eine andere Lehre vorträgt zur Vernichtung der unsrigen, so hört nicht auf ihn. Aber lehrt er zur Mehrung der Gerechtigkeit und Erkenntnis des Herrn, nehmt ihn auf wie den Herrn. Also hier Maßstab von Gottes Wort, Lehre der Apostel. Wer in der Lehre bleibt, den nehmt auf. Wer dagegen redet, den entlarvt als falschen Propheten und nehmt ihn nicht auf. Betreffs der Apostel und Propheten halte es jetzt entsprechend der Vorschrift des Evangeliums so. Jeder Apostel, der zu euch kommt, soll aufgenommen werden wie der Herr. Fünfter Punkt. Er soll aber nicht länger als einen Tag bleiben, wenn es nötig ist, noch den zweiten. Drei Tage aber, wenn er bleibt, ist er ein falscher Prophet. Also wenn einer kommt und er sich bei euch bequem machen will und sich von euch bewirten lassen will, einer, der nicht mehr auszieht sozusagen, ist ein falscher Prophet. Der hat andere Absichten, als Gottes Wahrheit weiterzugeben. Der sucht nach seiner eigenen Bequemlichkeit. Sechstens, wenn der Apostel weggeht, soll er nur Brot mitnehmen, bis er wieder einkehrt. Wenn er aber Geld verlangt, ist er ein falscher Prophet. Das ist sehr aktuell, Leute. Wenn er Fernsehen schaut und diese Leute hört, die sagen, schick mir dein Geld, damit Gott dich segnet. Was weißt du dann? Falscher Prophet. Wenn das wirklich so wäre, dann würde er dir sein Geld schicken, damit er gesegnet wird. Okay, die wollen euch ausnehmen. Schickt bitte niemandem Geld, der so einen Quatsch redet. Wenn du mir 1 Euro schickst, dann wird Gott dir 10 zurückgeben. Ja, wir Christen sollen alle Geber sein, aber nicht aus habsüchtigen Motiven, sondern weil wir Gott anbeten wollen. Und wenn jemand Geld verlangt, dann ist er ein falscher Prophet. Ich habe noch nie für irgendwas Geld verlangt, wenn ich wo eingeladen bin zu predigen oder was. Ich halte nie die Hand auf. Wenn jemand gibt, schön, wenn nicht, auch schön. Nächster Punkt, aber nicht jeder, der im Geiste redet, ist ein Prophet, sondern nur, wenn er die Lebensweise des Herrn hat, also der Lebenstest. Wie lebt dieser Kerl? An der Lebensweise erkennt man den falschen Propheten und den rechten Propheten. Nächster Punkt, und kein Prophet, der den Tisch richten lässt im Geiste, also der sagt, der Heilige Geist hat mir gezeigt, lasst uns ein Festmahl halten, lasst uns kochen und essen zusammen. Da sagt er, wenn er den Tisch richten lässt und wenn er selber davon isst, dann ist er ein falscher Prophet. Und jeder Prophet, der zwar das Rechte lehrt, ist ein falscher Prophet, wenn er das, was er lehrt, nicht tut. Wenn aber einer spricht im Geiste, gib mir Geld, so spricht der Herr, gib mir Geld oder sonst was, so hört nicht auf ihn. Wenn er aber für andere Bedürftige um Gaben bittet, so soll niemand ihn richten. Also wenn er für andere bittet, ist es okay. Wenn einer sich selbst bereichern will, ist es nicht okay. Das ist eins der Hauptmerkmale von falschen
Propheten, also gerade diesen Wohlstandspredigern und so weiter, die wollen eigentlich selber reich werden. Darum geht's bei dem ganzen Programm. Lasst euch da bitte nicht verführen. Vers 10, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Okay, was heißt das jetzt? Ich glaube nicht, dass es heißt, dass wir, sagen wir mal, einen Zeugen Jehova auf der Straße nicht grüßen sollen. Oder dass wir unfreundlich zu den Zeugen sein sollen oder zu Mormonen. Oder dass wir von mir aus Verwandte oder Freunde, die Zeugen Jehovas sind, nicht zu unserer Geburtstagsparty einladen dürfen, zu uns nach Hause. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Ich glaube, was er hier meint, ist einen Gruß als Bruder im Herrn. Dass wir so jemanden nicht als wahren Bruder oder als wahren Lehrer, als wahren Propheten annehmen sollen. Dass wir nicht irgendwie geistlich den Anschein erwecken sollen, der ist geistlich okay. Und den auf irgendeine Art und Weise bestätigen. Und ihr wisst, Gastfreundschaft hat damals viel mehr bedeutet als heute. Das hat bedeutet, eins zu werden, sich eins zu machen. Und besonders wenn ein prominentes Mitglied einer Gemeinde das getan hätte, dann hätte das natürlich ein Zeichen gesetzt, das nicht gut gewesen wäre. Also um es aufs Heute umzulegen, zum Beispiel, wenn der Benny Hinn oder der Kenneth Copeland ihre Europatour machen würden und in Grünstadt Halt machen würden, was sie nicht tun, weil hier nicht genug Kohle zu machen ist, die gehen lieber in die großen Städte. Ich denke, es wäre okay, wenn ich ihm auf der Straße grüßen würde und sagen würde, hey, hallo Benny. Aber wenn ich ihn aufnehmen würde und ich sagen würde, oh Bruder Ken, du musst bei mir übernachten, du musst bei mir bleiben und komm, lass uns zusammen Gottesdienst feiern und wir machen eine Veranstaltung und hey, unser Name steht auch auf dem Flyer drauf, dann würde das für andere signalisieren, hey, wir stehen dahinter. Wir bestätigen diesen Dienst oder diese Leute. Und ich glaube, das würde bedeuten, dass wir teilnehmen an ihren bösen Werken. Und dann sind wir mitverantwortlich, wenn sie andere Menschen verführen. Also ich glaube, das ist hier gemeint. Nicht Freundlichkeit, sondern irgendwie den Anschein zu erwecken, dass ihr Lehrer okay sind oder dass die Lehre, die sie verbreiten, dass wir da irgendwo dahinter stehen oder damit beteiligt sind. Vers 12, obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude vollkommen sei. Briefe und E-Mails können manchmal missverständlich sein, man hört nicht so den Tonfall raus, das Herz, wie es gemeint ist. Besser manche Dinge unter vier Augen zu klären. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester, also die Geschwister im Glauben. Amen. Lass uns beten. Lieber Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du die Wahrheit bist und dass du die Liebe bist. Und Herr, wenn wir auf dich schauen, dann passt alles wunderbar zusammen. Und ich möchte einfach beten, Herr, dass du uns Weisheit schenkst in unserem Leben und in unseren konkreten Beziehungen, wie diese gute Ausgewogenheit aussieht zwischen Wahrheit und Liebe. Wahrheit in der Liebe und Liebe in der Wahrheit. Lehr uns, so zu leben. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.